Und ich war in diesem Spannungsfeld zwischen Ernährung der Familie und Präsentsein zu Hause. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und während der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung geht es auch darum, welche Rolle will ich einnehmen während der Geburt. Aber was dann vor allem nach der Geburt ein Thema ist, ist der Umgang mit der eigenen Bedürftigkeit, dass ich gut in Kontakt mit mir selber bleibe bei dem ganzen Prozess.
Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Mama von 3 Kindern, Hebamme und psychologischer systemischer Coach. Und ich bin hier für dich, um Ideen für Perspektivwechsel aufzuzeigen, um dich zu informieren, um Gespräche mit ganz tollen Menschen zu führen, die in ihrer Profession kompetent sind und viel zu sagen haben und somit mehr Vielfalt, mehr Inspiration und Ideen in die Welt zu bringen. Und das Ganze auf der Basis der Verbundenheit, der Liebe, der Achtsamkeit und des respektvollen und wertschätzenden Miteinanders. Doch die Voraussetzung dafür ist wiederum ein mit uns selbst in Kontakt kommen und uns selbst verstehen und vielleicht auch unsere Muster, unsere Reaktionen und unser Mindset verstehen und auch unsere Gefühle einordnen lernen. Und da habe ich heute eine wundervolle Episode für dich vorbereitet, die, und das war noch nicht häufig in diesem Podcast, einen Mann hier mit ins Boot holt, was ich super wertvoll finde. Ich war im Gespräch mit Frieda Frommer. Er ist Familientherapeut und gibt schon seit Jahrzehnten, seitdem seine Kinder klein waren und er hat mittlerweile erwachsene Kinder, Geburtsvorbereitung für Väter und begleitet ganz bewusst Männer auf ihrem Weg zum Vaterwerden und Väter, die in dieser neuen Situation straucheln. Und ich finde es ein wahnsinnig bereicherndes Gespräch für die werdenden Väter, für Väter, die schon Väter sind, aber auch für dich als Frau, für dich als Mama, für dich als Schwangere, denn es gibt einen Blick auf die Herausforderungen in der Rolle des Vaterwerdens, die Herausforderungen im Familiensystem und ja, für mich steckt da ganz viel drin und ich wünsche dir jetzt ein bereicherndes Lauschen und ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ich bin im Interview mit Frieda Frommer. Er ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und zwar ein systemischer, was ich jetzt hier noch mit erwähnen will, weil ich auch eine systemische Ausbildung habe, im Coaching allerdings. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal das so wichtige Thema Väter hier im Podcast auf den Tisch bringen. Und er arbeitet schon seit Jahren, Jahrzehnten mit Vätern. Und ich übergebe jetzt ganz, ganz gern das Wort an dich, lieber Frieda. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gern noch mal ein bisschen vor und sag, was machst du denn mit den Vätern und warum ist das dein Thema?
Warum ist es mein Thema? Weil ich selber Vater bin und
super.
Inzwischen zwei erwachsenen Kindern. Aber nee, ich erlebe das in der Praxis halt täglich fast, dass die Umstellung von der Dyade zur Triade, also von der Paarebene zur Familienebene, Elternsein mit Kind, dass diese Umstellung für Väter eine riesige Herausforderung ist und die ganz wenig thematisiert wird. Und mich selber hat es damals auch sehr bewegt. Und habe dann parallel eben in der Zeit meine familientherapeutische Praxis aufgebaut, als unsere Kinder noch sehr klein waren. Und ich war in diesem Spannungsfeld zwischen Ernährung der Familie und Präsentsein zu Hause. Und dieses Spannungsfeld, das ist enorm gewesen. Also das hat mich überrascht, wie stark mich das dann erwischt hat. Ja, und die familientherapeutische Praxis mache ich eben seit 1991. Und die Arbeit mit Eltern und Kleinkindern, die prä- und perinatale Sichtweise, die ist bei mir erst vor 16 Jahren dazugekommen. Ich habe dann Weiterbildungen gemacht in der Richtung emotionale Erste Hilfe und prä- und perinatale Psychotherapie Ausbildung und das gekoppelt eben mit kollegialem Austausch und der Erfahrung, die ich in der Praxis gemacht habe. Ich bin nebenbei noch Supervisor für frühe Hilfen, Teams und mache eben jetzt in der Praxis vorwiegend nicht mehr Familientherapie, sondern Eltern-, Kleinkind- und Babytherapie. Das ist so das, was meine Entwicklung da war in diesem Zusammenhang. Ich habe noch einige, also weiß nicht mehr genau wie viele, Geburtsvorbereitungskurse in Zusammenarbeit mit Hebammen gemacht, wo ich dann die Abende für die Väter auch als reine Vätergruppe dann teilweise gemacht habe. Wir haben gemischte Gruppen gehabt. Ich habe verschiedene Modelle ausprobiert, weil die Vorbereitung für die Väter, wenn die Väter untereinander sprechen, das nochmal eine andere Dynamik hat, als wenn die Partnerinnen dabei sind. Weil ein Teil ist ja ist sozusagen von diesem Erwartungsdruck, als werdender Vater bei der Geburtsvorbereitung dabei zu sein und gleichzeitig eben in der Auseinandersetzung zu sein mit diesem Dilemma, was ich vorhin schon gesagt habe, beruflich für Sicherheit zu sorgen, finanziell und wirtschaftlich für Sicherheit zu sorgen und gleichzeitig eben präsent zu sein und da zu sein auf der Paarebene während der Schwangerschaft und auf der Elternebene und Familienebene, wenn das Kind eben da ist.
Und dieses Dilemma siehst du auch mit als Hauptthema, was dich dann dazu gebracht hat, in die Geburtsvorbereitung zu gehen oder auch die Väter ins Visier zu nehmen.
Ja, das hat was mit dieser Rollenfindung zu tun. Was kann ich denn machen in diesem Prozess, wo Mutter und Kind durch die natürliche Gegebenheiten, dass das Kind im Bauch der Mama herwächst und der Vater eben außen vor ist, mit diesem Umstand eine gute Regelung zu finden, eine eigene Rolle zu finden. Und das ist ja schon bei der Zeugung letztlich, aber spätestens bei der Entdeckung der Schwangerschaft, so dass eben da eine Bewusstheit da ist, aha, da ist jetzt noch jemand da. Und dieses triadische Erfahren, das bedeutet ja, dass in der Triade immer zwei näher sind als jemand Drittes. Also meistens. Das ist in der Regel kein gleichschenkliches Dreieck. Und gesund ist aus meiner Perspektive, wenn diese nach der Geburt, wenn diese Nähe und Koalition immer wieder wechseln. Also das heißt, wenn Vater und Kind oder Vater und Mutter oder Mann und Frau mal enger sind und das Baby mal ein bisschen am Rand ist, eine Zeit lang. Und wenn das immer wieder wechselt, das ist sozusagen Idealzustand, weil die eingefahrenen Rollen, die bringen die Gefahr, dass sich was verfestigt und dass dann jeder sich in seiner Rolle einrichtet. Aber der Austausch und das gemeinsame Weiterentwickeln da vielleicht dann drunter leidet.
Und du hast jetzt deine eigene Erfahrung geschildert. Wo siehst du heute das Thema in den Schwangerschaften für die Männer? Mit welchen Herausforderungen kommen die Männer? Was merken die an sich oder wo, ne, welche Fragen stellen die sich?
Also Was ein großes Thema ist, ist einmal dieser Umgang mit diesem Dilemma, was ich schon genannt habe. Aber was dann vor allem nach der Geburt ein Thema ist, ist der Umgang mit der eigenen Bedürftigkeit. Weil ein Baby in seiner Bedürftigkeit triggert die Bedürftigkeit und von den Erwachsenen auch. Und wenn dann die Frau mit einer ausgestreckten leeren Hand dasteht und der Mann mit einer ausgestreckten leeren Hand dasteht, dann fühlen sich alle frustriert, weil nichts reinkommt, weil jeder in der Erwartungshaltung ist, da muss doch jetzt mal jemand was reintun in diese Hand. Und von daher muss man lernen, mit dieser Bedürftigkeit und auch der Hilflosigkeit, die manchmal da ist, einen Umgang zu finden, der eben nicht destruktiv ist, sondern und zur Flucht anregt oder so, sondern im Kontakt zu bleiben und nach Wegen zu gucken, wie das regelbar ist. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und während der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung geht es auch darum, welche Rolle will ich einnehmen während der Geburt? Kann ich die Rolle einnehmen des Unterstützers, des Einfach-Daseins. Wie gehe ich mit der Hilflosigkeit, die ich bei diesem Prozess erlebe, weil ich da außer Dasein eigentlich nicht viel tun kann? Wie gehe ich da als Mann damit um, wenn die Frau Schmerzen hat, wenn die Frau gerade keine Berührung brauchen kann, wenn ich schon 8 Stunden lang versuche, das Richtige zu machen und es geht doch nichts vorwärts, mit dieser Hilflosigkeit umzugehen, meine Selbstfürsorge nicht zu vergessen. Also ich habe die Männer darin unterstützt, eben in eine gute Selbstfürsorge und in das, was der Thomas Harms Selbstanbindung zu kommen, dass ich gut in Kontakt mit mir selber bleibe bei dem ganzen Prozess, weil nur dann kann ich auch die Rolle des Co-Regulators gut ausfüllen. Also die Rolle des Co-Regulators während der Geburt, das ist, glaube ich, das Zentrale, was ich da den Männern versuche nahezubringen. Das heißt, auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Aufregung, mit der eigenen Hilflosigkeit, mit der eigenen Angst. Und das sind ja Themen, die Männer jetzt nicht so von vornherein gern an sich ranlassen. Und von daher braucht es da eine Sprache dafür, aber auch ein Handwerkszeug. Und das gibt es über Bodenkontakt, Bauchatmung, über eine Selbstfürsorge, dass das, was zu trinken und was zu essen da ist, dabei bei diesem Geburtsprozess, dass der Mann da nicht in den Unterzucker gerät und solche Geschichten. Also diese Handwerkszeuge, die habe ich dann eingebracht, damit die Väter da eine andere Form von Vorbereitung eingehen, falls es Komplikationen gibt, dass sie auch zum Fürsprecher der Interessen ihrer Partnerin werden gegenüber dem Personal in der Klinik oder auch dann das Kind, wenn es die Mama nicht nehmen kann, aus irgendwelchen Gründen, dass dann die Väter das Kind auf die Brust kriegen. Das ist mir gegönnt worden bei der Geburt meiner Tochter und das war eine unglaublich schöne Erfahrung.
Also ist im Grunde deine Arbeit oder aber auch das, was du besonders für wichtig erachtest in der Schwangerschaft, ein Heranführen der Väter an sich selbst auch ein Stück weit,
Ja.
ne? Ohne den Fokus auf das Geschehen völlig aus dem Augen zu verlieren, ne? Also
Genau.
erstmal wie kannst du mit dir in Kontakt kommen, um dann auch dein Herz zu öffnen vielleicht auch und den Blick zu öffnen für das, was es gerade im Außen braucht, ne, in dieser
Genau.
ganz neuen Veränderung der Familiensituation.
Genau. Und diese Vorbereitung beinhaltet auch die Auseinandersetzung damit, welcher Vater möchte ich denn sein? Welchen Vater habe ich selbst erlebt? Was möchte ich anders machen, als mein Vater es mit mir gemacht hat? Was möchte ich gleich machen, wie es mein Vater mit mir gemacht hat? Also diese Auseinandersetzung, die hat nochmal ganz viel mit Identitätsfindung zu tun. Und was gebe ich weiter an die nächste Generation, was nicht? Und das ist eine große Herausforderung, die auch ein Prozess ist. Also das geht nicht von geschwind jetzt auf nachher. Und das heißt, es sind Monate, die während der Schwangerschaft, aber auch nach der Geburt eben da sind, wo diese Auseinandersetzung stattfindet. Und es hat wiederum ganz viel mit Ablösung zu tun vom eigenen Elternhaus. Weil die im Genogramm oder in der Familiengeschichte, im Familienstammbaum geht ja dann eine neue Generation los. Und das heißt, die Rollen verschieben sich nicht nur für die Väter, sondern auch und die Mütter, sondern auch für die Großeltern und die Urgroßeltern und die Tanten und Onkels und so weiter. Also das heißt, das ganze System kommt ja in eine Veränderungssituation durch die Geburt vom Kind im Familiensystem. Das heißt, die Grenzen müssen neu definiert werden. Wer ist die richtige Mutter, nicht die Oma oder die Schwiegermutter? Also diese Dynamiken, die Mütter da häufig haben, aber auch die Väter, kriegen sie und holen sie sich Unterstützung oder denken sie, sie müssen jetzt da allein durchgehen? Also das sind viele Fragen und meistens mischen sich die Väter oder die Großväter weniger ein als die Großmütter. Aber die Abgrenzung, also wir sind jetzt eine eigene Familie, das ist schon eine Herausforderung, weil da die Frage ist, wie viel Unterstützung gibt mir mein Familiensystem oder der Frau und was müssen wir oder können wir oder wollen wir auch alleine hinkriegen? Also das sind viele, viele Fragen, die in der Phase eine sehr essentielle Rolle spielen.
Und was ich mir vorstellen könnte für dich jetzt auch in deiner Arbeit, siehst du auch, dass genau diese Fragen sehr unterstützend wirken, wenn jetzt Familien zu dir kommen, wo dann irgendeine Baustelle schon da ist, wenn das Kind geboren ist, ne? Also wenn die Kinder sehr, sehr unruhig sind oder wenn viel Streit da ist, viel Ungleichheit da ist, ne? Die Familie einfach nicht weiß, wie sollen wir das denn überhaupt managen hier, dass wir diesen Fragen oder dass du diesen Fragen auf den Grund gehst oder ne, diese Fragen stellst, sage ich jetzt mal, und die Eltern sie sich selber stellen und damit sich selber klarer darüber werden, wer sie eigentlich sind, ne?
Und also es ist eine sehr schöne Arbeit, wenn es um das Thema Geburt geht und die beiden Eltern da sind und das Baby oder Kleinkind auch da ist. Und während wir über die Schwangerschaft und Geburt reden, haben die Kinder die Gelegenheit, über Höhlenbau oder über Tunnel oder Kissennestbau nochmal sich sozusagen einzunisten. Und die Kinder sind da oft viel schneller als die Eltern zu kapieren, worum es jetzt da geht. Und wenn die Eltern dann im Gespräch und in meiner Psychoedukation, die ich dazugebe, also die Erklärung, was ich gerade wahrnehme beim Kind, dann entsteht ein gemeinsamer Blick auf die Entwicklung, die das Kind zeigt und macht und vielleicht auch gebraucht hat. Und das verbindet die Eltern auch nochmal ganz neu. Also das ist meine Erfahrung. Und die Eltern-Kind-Bindung, die kriegt auch nochmal ganz neue Dimensionen. Also ein Kind, das vorher nur auf dem Schoß der Mama oder an der Brust von der Mama gehängt ist und den Papa abgelehnt hat, sitzt dann in der nächsten Stunde plötzlich auf dem Schoß vom Papa. Also solche Beobachtungen mache ich häufig, wenn so eine bindungsorientierte Arbeit gelingt.
Was hat sich, um das jetzt vielleicht noch zu erklären, gerade dieses Beispiel, was hat sich dann geändert? Warum hat sich da die Dynamik geändert?
Also die Geburt ist ja ein ganz, ganz wesentlicher existenzieller Vorgang. Das heißt, jeder wurde geboren und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und dem Sinn des Daseins und so weiter, die ist sehr, sehr präsent bei dem Thema. Und das gibt noch mal eine Tiefe, die die Eltern vielleicht im Alltagsstress manchmal nicht mehr erleben.
Also auch da eine Anbindung zu sich selbst öffnet die Tür zu den eigenen Kindern oder auch zu der Beziehung generell.
Auf jeden Fall. Also das ist meine Erfahrung. Deshalb lade ich die Väter gerne zu diesen Sitzungen ein. Und wenn es ein Schreibaby, also die jüngsten Babys, mit denen ich arbeite, sind so 4 Wochen alt. Gestern war ein 6-monatiges Kind da. Also zu schauen, wie geht's den Kindern, was wollen die Kinder nochmal ausdrücken. Und dann zeigt sich oft ganz schnell, dass im Grund die Kinder relativ schnell sich weiterentwickeln, wenn sie in ihrem Schmerz oder in dem, was sie erlebt haben, wahrgenommen und ernst genommen worden sind. Dann können sie weiter sich entwickeln sozusagen und haben da ein ganz anderes Tempo wie die Erwachsenen. Da kommen dann auf der Erwachsenenebene erstmal die verdrängten Probleme raus und nicht selten entsteht dann das Bedürfnis zu einer Paartherapie. Also das kann ich aber nur teilweise befriedigen, weil ich sehe mich oft in dieser Feuerwehrsituation, dass wenn das Kind in der Not ist und die Eltern dadurch noch zusätzlich im Stress sind, dass wir schauen, wie können sie sich darin wenigstens unterstützen und wieder klarkommen. Und die Paartherapie, die mache ich dann inzwischen nur noch in Einzelfällen, weil ich mich eben, wie gesagt, auf die Kleinkinder und die Babys konzentrieren möchte.
Wenn jetzt dieser Podcast gehört wird von Vätern, was ja mein großer Wunsch ist, dass viele Väter hier reinhören und sie sind vielleicht jetzt in der Schwangerschaft, sind jetzt nicht bei dir im Bereich, gibt jetzt hier keine Geburtsvorbereitungskurse für Väter im Umkreis. Wie glaubst du, können sich Väter selbst am besten vorbereiten, mit sich selbst oder irgendwo kennst du vielleicht Anlaufstellen, wo man das online machen kann?
Ich bin jetzt kein großer Online-Freund, weil ich den direkten Kontakt so wertvoll finde. Ich entwickle gerade mit einer Hebamme, oder das haben wir jetzt für dieses Jahr vor, eine Hebamme aus Tübingen, nochmal so einen Kurs auf der psychologischen Geburtsvorbereitung für Eltern. Eben nicht die medizinische oder das, was von der Krankenkasse bezahlt wird, das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Es gibt bundesweit Initiativen und man kann das im Internet recherchieren, wo Väter und gemeinsame Geburtsvorbereitungen stattfinden. Also das gibt's schon. Ich denke, was ich da empfehlen kann, ist wirklich zu schauen, dass es nicht nur die medizinische Geburtsvorbereitung, was passiert also während der Geburt an Hormonstößen und Wechseln und sonst was, um die Geburt zu ermöglichen, sondern dass es wirklich diese Dimension, die ich vorher angesprochen habe, mit umfasst. Weil das ist das, was dann letztlich die Zeit auch nach der Geburt sehr prägt. Wenn ich während der Geburt schon gelernt habe, zu Co zu regulieren, dann kann ich das nach der Geburt natürlich auch anwenden, bei mir zu bleiben, ohne im Kontakt zu sein und damit eine Ruhe auszustrahlen, die sich dann positiv auf die Frau und auf das Kind überträgt.
Und wenn ein Vater jetzt bewusst, gerade auch nach der Geburt, Kontakt mit seinem Baby aufnehmen möchte und da in eine gute Bindung kommen möchte, hast du da was direkt an Handwerkszeug, neben dem, dass er mit sich selbst in Kontakt geht und in die Koregulation geht?
Naja, der Mann, ich leite ja die Väter an, schon vor der Geburt mit ihrem Kind sprachlichen Kontakt und Berührungskontakt über den Bauch der Mama, wenn sie es zulässt, aufzunehmen. Und dann, wenn das Kind da ist, natürlich das fortzusetzen. Also Körperkontakt, Augenkontakt und miteinander sprechen, was jetzt gerade wer wahrnimmt und was sie vorhaben und wie sie das erleben, dass es dafür eine Sprache gibt, und zwar eine einfache Sprache, und das verstehen die Babys. Also die Väter sind dann sehr offen dafür, und es ist ja auch herzöffnend, wenn ich dem Kind sagen kann, hey du, ich freue mich so, dass du jetzt da bist und dass wir jetzt direkt miteinander sein können. Und bin neugierig, was wir miteinander entdecken können. Ja, und das wirkt, wenn ich solche Sätze sage und die Eltern anleite, das auch zu tun, dass das Baby reagiert darauf. Und Die Frage ist, wenn die Väter nicht stillen können, was ja eine Tatsache ist, dass sie dann schauen, ob es die Zeit und die Frau und die eigenen Bedürfnisse zulassen, dass sich der Mann einfach dazusetzt und seinen Arm auf die Schulter von der Frau legt, während sie stillt. Also solche Berührungen, die sind sehr gesund fürs Immunsystem, weil Oxytocin ausgeschüttet wird, nicht nur durch Stillen selber, sondern auch durch Berührungen eben auf diese Weise. Ja. Und da einen Weg zu finden, miteinander im Kontakt zu bleiben, und da braucht es nicht viele Worte, sondern eine wertschätzende Haltung letztlich, eine respektvolle Haltung, dann ist es in der Regel möglich, weil die meisten Kinder werden ja schon aus Liebe oder Hoffnung aus Liebe gezeugt, ja.
Sehr schön, auch jetzt das Bild, gemeinsam zu stillen sozusagen, ne? Weil genau dieses Dilemma ist mir jetzt gerade die letzte Woche begegnet bei einem schwangeren Paar, wo das so ein bisschen das Thema war. Die Frau gesagt hat, sie möchte stillen, sie möchte voll stillen, und der Papa gesagt hat, ja, aber wo ist da meine Rolle? Ne? Also man hat ganz klar gemerkt, oh, dann bin ich ja nur das dritte Rad am Wagen oder das fünfte. Und ja, die große Frage ist, wie kann er sich nicht außen vor fühlen? Oder was bewegt ihn überhaupt dazu, sich außen vor zu fühlen? Das finde ich schon die davor gestellte Frage, ne?
Naja gut, rein physikalisch ist es so, dass das eine andere Verbindung ist, physisch gesehen. Die Frage ist ja, gibt es Möglichkeiten des Ausgleichs? Und die Zeit, also wenn ich mich richtig erinnere, dann war ich Gott froh, als ich die ersten Male das Fläschchen geben konnte, ne? Also, dass ich dann auch was geben konnte dem Kind auf der Nahrungsebene. Das ist schon wie sagt man da, ein kleiner Stachel, den ich damals erlebt habe. Das nicht zu können, was da die Frau kann, und gleichzeitig das im Kopf natürlich zu kapieren und zu sagen, ja, natürlich ist so. Und gleichzeitig eben mit dieser Hilflosigkeit oder diesem außen vor dann einen guten Umgang zu finden, eine Sprache darüber zu finden und zu hoffen, dass die Partnerin diese Perspektive auch einnehmen kann und dann was dazu tut, den Mann wieder reinzuholen.
Ja, ich habe jetzt auch in meiner Hebammenarbeit da einige schöne Beispiele auch von Familien, die das für sich schön gelöst haben, dass halt zum Beispiel der Papa dann halt andere Bereiche hat, die überwiegend nur er abdeckt. Also zum Beispiel das Thema Abhalten, wenn man jetzt ne, die Babys abhält, wo die Mutter völlig außen vor ist. Trotzdem, auch er ist da der Experte, er ist da in dem Körperkontakt mit dem Baby, er ist der das Baby noch mehr liest oder noch mehr, ne, da in die Feinfühligkeit geht. Oder aber auch, wie ich jetzt das Beispiel, meine Kinder sind ja auch schon groß, alle schon Richtung Pubertät. Und ich weiß, mein Mann war immer derjenige, der halt Quatsch gemacht hat. Also er war wirklich, die Kinder wussten, bei mir sind sie versorgt, wenn sie sich irgendwie das Knie gestoßen haben, was auch immer, ne, das bin ich. Aber wenn es jetzt darum ging, irgendwie durchgekitzelt zu werden, da einfach auf einer anderen Ebene in Kontakt zu kommen, sind sie da nicht zu mir gekommen, sondern es war ganz klar, das war der Papa. Und das ging auch ganz früh los. Also das war auch schon sobald da die ersten Spiele auf dem Wickeltisch sozusagen, ne, losging, war der Papa da mehr zuständig. Und ich glaube schon, dass es so ein Öffnen ist, ne, was da entstehen darf und dann der Vater so auch seine Rolle findet, ne? Genau.
Also die Kinder haben ja selber das Bedürfnis, die Balance mit herzustellen. Das heißt, normalerweise wollen die den Papa auch reinholen. Es ist, wenn es aber das Kind instrumentalisiert wird, zum Beispiel um Nähe und Distanz auf der Paarebene zu regeln, dann geht das Kind natürlich auf die Seite der versorgenden Person, und weil das ist existenziell fürs Kind, ja. Aber wenn es gelingt, da wirklich im Kontakt zu bleiben und im Austausch zu bleiben, dann denke ich, geht es sehr gut. Und vor allem, also wir hatten dann das Modell, idealerweise 50-50 präsent für die Kinder zu sein und 50-50 in der Arbeit zu sein. Also wir haben uns quasi die Klinke in die Hand gegeben, was ziemlich stressig war. Und die Kinder waren es aber gewohnt, von beiden Elternteilen voll versorgt zu werden. Also da musste halt klar sein, ja, wer ist jetzt zuständig, ne? Und dann war das so. Und das heißt, da gab es keinen Unterschied im Sinne von Sauberkeitserziehung oder wer jetzt was besser kocht oder sonst was, sondern das musste sozusagen so funktionieren. Da gab es keine andere Möglichkeit, weil wir kein Unterstützungssystem außer mal ab und zu eine Tochter von Nachbarn gehabt haben. Und wenn man Kinder quasi ohne Großelternunterstützung aufzieht, dann ist das ein ziemliches Management, wenn man beruflich auch noch aktiv sein muss oder will. Ja.
Ja. Wo siehst du denn die Möglichkeiten bei den Müttern? Also wie können die ihre Männer oder ne, unterstützen, dass die Papas mit im Boot sind, sage ich jetzt mal.
Also sind verschiedene Ebenen. Die eine ist, dass sie nicht an seiner Familie und Herkunftsfamilie rummachen, sondern ihr Mann seine eigene Ablösung von seinem Herkunftssystem, dem das zutrauen und ihm da seinen Weg gehen lassen. Und einen wertschätzenden Umgang mit den Unterschieden dann behält. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Paare kommen, weil sie sich verheddert haben, weil jeder will den anderen erziehen zu was Bestimmten. Und das funktioniert halt nicht, weil spätestens ab der Pubertät ist Erziehung zwecklos. Das heißt, man kann nur noch über Einsicht und Verhandlungen miteinander zu einer gemeinsamen Sichtweise oder Handlungsweise kommen. Und das, denke ich, die Offenheit, den Umgang mit dieser Unterschiedlichkeit des Erlebens und auch der Wünsche oder der Bedürfnisse, da offen umzugehen und zu schauen, dass keiner Verlierer ist. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, dass es längerfristig gut geht.
Also das ist eine Ebene, die du jetzt so ein bisschen beschreibst. Was jetzt ich in meiner Arbeit auch zum Beispiel sehe, ist dieses immer wieder schauen, dass auch jeder Dinge anders machen darf. Ne?
Ja.
Also dass ich nicht als Mutter sage, und das ist die einzig wahre Art und Weise, wie wir mit unserem Kind umgehen zum Beispiel. Ne? Also
Ja.
da auch da Wertschätzung reinzubringen und
Ja,
Offenheit und richtig, also dass es nicht diese eine Wahrheit gibt.
genau.
Ne? Ja.
Und das Zutrauen, dass die Väter ihre eigene Form der Beziehungsgestaltung machen und auch lernen, wenn sie merken, hoppla, da blockt das Kind und wie gehe ich dann damit um, wenn ich als Vater in eine hilflose Situation komme, wo ich was Gutes will, aber es kommt nicht gut an oder wird nicht angenommen, dann mit dieser Situation umzugehen. Und dann ist ja eine Möglichkeit, ohne zu sagen, du machst das und das falsch, zu sagen, ich kenne das Dilemma und ich gehe so damit um, aber ich weiß nicht, was für dich passt.
Ja. Im Grunde immer in einem respektvollen und wertschätzenden Miteinander zu
Genau.
sein und auch die Not des anderen sehen, statt
Ja.
nur ja, selbst zu
Ja.
schauen.
Oder auch nicht in eine Konkurrenz zu gehen. Wer ist jetzt der bessere Elternteil oder sowas? Weil das funktioniert nicht, ja. Das heißt, normalerweise brauchen die Kinder eben, und das ist ja ein großes Geschenk, die Alleinerziehenden wissen das aus ihrer leidvollen Erfahrung, wenn man mal abgeben kann. Ja.
Ja. Also ist im Grunde, um jetzt vielleicht auch so den Bogen zu spannen zu den Vätern, die Hauptaufgabe der Mütter auch mit sich selbst in Verbundenheit zu sein. Also mit sich selber, ja, sich seiner eigenen Bedürfnisse bewusst zu sein, sich seiner Reaktionen bewusst zu sein und damit auch zu lernen, sich selbst zu regulieren und damit auch Co zu regulieren. Also ich sehe das, ich mag das Bild, ich habe das schon ganz oft in meinem Podcast erwähnt, weil ich das aber, ich finde das so treffend, ist so dieses Mobile, wenn wir ein Mobile sehen, ne? Wenn einer halt immer die ganze Zeit dran zoppelt und zieht und ganz wild das Ganze ins Schaukeln bringt, reicht im Grunde einer dafür. Wenn aber einer sehr ausgleichend wirkt, dann hat das auch wieder einen Einfluss auf das Ganze.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Das Bild mag ich da sehr.
Ich präge auch das Bild von Virginia Satir, wenn zwei im Boot sitzen und einer lehnt sich auf eine Seite ganz weit raus und übernimmt sozusagen einen Pol ganz intensiv, dann, um das Boot stabil zu halten, muss der andere ja auch sich weit rauslehnen, dann bleibt das Boot wieder in der Mitte. Aber es ist eine relativ anstrengende Form, das Boot stabil zu halten. Und wenn man dann gemeinsam wieder ein bisschen mehr in die Mitte rückt und zusammenrückt, dann bleibt das Boot stabil und man hat weniger Anstrengung.
Ja, stimmt. Also auch immer wieder ein, wir finden uns zusammen, ne? Also wir gehen ins Gespräch, wir tauschen uns darüber aus. Wie geht's uns denn beiden? Also das, ja, ganz oft auch in meiner Arbeit als Hebamme, was ich da sehe im Wochenbett, je mehr man irgendwie auf seinem eigenen Standpunkt bleibt, ist man quasi auf der Bootseite ganz, ganz weit draußen. Der andere muss auf die andere Seite gehen. Und so gibt's aber kein Miteinander. Und dass es so wichtig ist, wieder die Mitte zu finden, ne? Ja.
Ja, und dass auch das Thema Umgang mit der Sexualität nicht ausgespart bleibt, sondern dass die Bedürfnisse und die Unterschiede der Bedürfnisse einen Raum bekommen und zu schauen, welche Möglichkeiten der Annäherung gibt es auch auf dieser Ebene.
Und da sehe ich jetzt auch noch mal, was ich total wertvoll finde, wenn da Väter auch interessiert sind oder informiert sind darüber, welche Veränderungen gerade bei der Frau passieren. Ne? Weil wenn Väter keine Idee dazu haben, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, was da gerade eigentlich an Veränderungen in der Frau los ist und bei der Frau und ne, was das auch hormonell, körperlich, heißt nicht, dass man alles genau wissen muss, aber einfach sich dieser Dimension bewusst wird, ne?
Ja, es gibt
und
ja auch Männer, die nach
das
der
auch
Geburt
sehr.
Schockiert sind und von sich aus wenig Interesse dann an Sexualität haben. Da gab es eine Untersuchung in der Charité, die ganz interessant war, aber ich habe sie jetzt gerade nicht im Kopf. Also die überraschend zeigt hat, dass so nach circa 6 Monaten eher von der Frau aus wieder die Signale kommen. Jetzt bin ich wieder bereiter, auf die körperliche Ebene oder auf die sexuelle Ebene zu gehen. Und darüber eine Sprache zu haben, das ist sicher was sehr Wertvolles. Und auch, ich sage jetzt mal, verhindert einen Teil der Frustration auf jeden Fall. Auf beiden Seiten vielleicht.
Ja, da kommt mir nochmal das Bild, wie du das eben mit dem Dreieck beschrieben hast, ne? Das ist wieder so ein mal die zwei enger, mal die anderen zwei enger, ne? Und das ist ein immer wieder sich verändernder Abstand sein darf. Ne?
Genau, genau.
Genau. Ja, ich finde, wir haben das Thema schon wunderbar beleuchtet. Gibt es noch was, wo du jetzt denkst, ach, das möchte ich jetzt noch mit hier reingeben, das ist mir wichtig, dass es nach draußen geht?
Also, wo so mein Schwerpunkt ist, ist, dass das Thema Umgang mit Geburt, der Vorbereitung, psychologischen Vorbereitung und auch dem, was in der Klinik dann läuft, dass da, ich sage mal, eine Bewusstheit mehr in den Vordergrund rückt und nicht so sehr der ökonomische Druck, dass eben jetzt schnell über Einleitung und über Schmerzlinderungsmittel und über Stress machen, dann versucht wird, Tempo reinzukriegen, damit die Klinik nicht in die roten Zahlen rutscht. Also dieses aus meiner Sicht sehr ungesunde und ungute Stresspotenzial, das zu reduzieren, das wäre mir ein Riesenanliegen. Neben dem, dass dieses Handwerkzeug, was man selber tun kann, das gehört auch vermittelt. Und das, denke ich, ist so das Wichtigste, dass es sowohl auf der individuellen oder familiären Ebene eine Bewusstheit gibt für diese Prozesse und was man machen kann, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, dass das Thema Geburt und die Umstände drumherum besser reflektiert werden und mehr, viel, viel mehr wertgeschätzt werden. Weil Geburt und Sterben kann nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten menschlich sein. Also das funktioniert nicht. Man muss wirklich sagen, Geburt braucht ihre Zeit und Sterben braucht seine Zeit. Und die müsste eigentlich eine Gesellschaft zur Verfügung stellen, so lange wie es eben braucht.
Genau, die.
Und das wäre so mein Anliegen, noch da in dem Bereich sehr viel zu bewegen, weil da ist große Not.
Oh ja, kann ich nur so unterstreichen. Also es braucht seine Zeit und es braucht seine Begleitung. Also
Ja.
auch das, ne, dass wir da weiterhin mehr den Fokus drauf legen, gesellschaftlich diesen Raum zu geben, ne? In Form von Ruhe, angstfreier Begleitung, ne? Also auch da, das ist ja auch ein Thema, da können wir jetzt noch ein neues Thema aufmachen. Was ist, wenn Väter mit Ängsten in die Geburt gehen, ne?
Ja, klar.
Also auch da ist es so wichtig, sich selbst da bewusst zu sein, weil es ist so wichtig,
Ja.
die Frau zu unterstützen oder einen Raum zu schaffen, ne, der Offenheit entstehen lassen kann, ne?
Auf jeden Fall.
Und nicht nur von den Vätern, also nur um jetzt auch da den Blick wegzu und nicht zu denken, die Väter sind die einzigen, die da jetzt die volle Verantwortung tragen, sondern dass wir da gesamtgesellschaftlich einen riesen ja, Auftrag haben, ne?
Ja. Also ich habe neulich gelesen, 35% der Frauen, die eine Klinikgeburt haben, haben eine posttraumatische Stressstörung. Und das ist zu hoch, ja, das ist viel zu hoch. Und da gehört aus meiner Sicht gehört da viel mehr Beachtung drauf. Wenn Männer operiert werden würden und 35% danach eine PTSD hätten, diagnostiziert, dann würde man da wahrscheinlich schneller hinschauen, was können wir verändern. Und bei Geburt wird es so hingenommen. Ja. Und das denke ich, das ist wirklich weil ich weiß, wie viel das dann Auswirkungen hat für die spätere Zeit. Das kann sich eigentlich keine Gesellschaft leisten. Weil die neuronale Entwicklung in den ersten 9 Monaten vor der Geburt und in den ersten 9 Monaten nach der Geburt, die ist so intensiv, was da schiefläuft, das können wir nur schwer wieder gut machen später. Und deshalb wäre es wichtig, diese Zeit wirklich als Schonzeit, und da ist die Einführung von der Elternzeit schon mal ein Schritt in die richtige Richtung geworden. 85 waren es, glaube ich, 5% der Väter, die sich eine Auszeit genommen haben für die Geburt. Und 2022, 2023 waren es schon 43% der Väter, die wenigstens 2 Monate dann sich Elternzeit genommen haben. Und das ist ein Weg, der, denke ich, viel Entlastung bringen kann und dann auch ein neues Vaterbild in der Gesellschaft ermöglicht. Also das finde ich schon spannend, was da möglich ist, wenn diese Rahmenbedingungen verändert werden.
Ja. Wenn man das Feld einfach aufmacht und
Ja.
sagt, hier,
Ja.
das ist ganz wertvoll und wichtig und wir setzen da Prioritäten. Ne?
Ja.
Genau. Okay, Frieda, vielen lieben Dank.
Gerne.
Wenn du jetzt sagst, hier, das ist für mich rund, dann würde ich das hier gerne beenden und bin da ganz happy, dass wir jetzt hier auch mal in meinem Podcast, der ja oft die Mütter anspricht, jetzt auch die Väter angesprochen haben. Und ich glaube, ja, dieses Gespräch ist auch so wertvoll für Mütter, einfach weil sie auf einer anderen Ebene mit ihren Männern in den Kontakt kommen können und ins Gespräch kommen können und auch ins Verständnis kommen können. Also da danke ich dir von Herzen und ja, freue mich, dass wir das jetzt hier raus in die Welt geben.
Gut.
Danke für deine Expertise und deine Zeit und ich wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute und Gesundheit. Das ist immer das Allerwichtigste, was man braucht, um weiter so erfolgreich und ja, mit Enthusiasmus weitergehen zu können und auch wirken zu können. Ne? Genau. Dankeschön.
I do my very best.
Alles Liebe.
Ja,
Tschüss.
ja auch. Ciao.
Danke fürs Lauschen unseres Gesprächs. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ich bin neugierig, wer sich diese Episode jetzt angehört hat, was es bei dir bewegt hat. Ich bin neugierig, ob es dir vielleicht auch in irgendeiner Hinsicht Augen geöffnet hat, wenn du es jetzt als Mutter gehört hast. Und freue mich, wenn du mit mir in den Kontakt treten möchtest und mir eine Rückmeldung gibst, dass du hier dran warst an der Folge. Ich mag dich einladen, meinem Podcast zu folgen, zum Beispiel bei Spotify, Deezer oder dem Podcast-Anbieter, den du hörst. Ich mag dich einladen, diese Folge zu teilen, wenn dir jemand in den Sinn kommt, wem sie etwas bringen könnte, oder in deinen sozialen Netzwerken, und darfst auch gerne Sterne zum Beispiel hinterlassen in den Plattformen, wo das möglich ist. Wenn du dich von weiteren Folgen inspirieren lassen möchtest, ist der Pool in meinem Podcast mittlerweile sehr groß. Ich habe für dich da auch Solo-Folgen aufgenommen, ich habe Meditationen aufgenommen, und es gibt auch schon mindestens mal 2 Folgen, die auch an Väter gerichtet sind. Scroll dich da gerne durch, beziehungsweise die eine, die ich als Solo-Folge aufgenommen habe, die würde ich dir einfach hier in den Shownotes verlinken. Ich wünsche dir ein weiches Herz für dich selbst. Ich wünsche dir Verbindung mit dir selbst und mit deinen Lieben, mit deiner Familie, und alles, alles Liebe, deine Christina.